dass ich zum Muttertag immer eine Predigt halte über eine Frau aus der Bibel. Heute geht es wieder um eine. Und zwar um so eine. Also ich meine eine Hure. Die kommt in der Bibel vor, unter anderem, was das Interessanteste ist, im Stammbaum von Jesus. Ist ja peinlich, wenn man bedenkt, dass jeder anständige Hundebesitzer Wert auf einen astreinen Stammbaum legt. Promenadenmischung ist nicht gefragt. Der Stammbaum von Jesus ist nicht astrein. Unter seinen Vorfahren, da waren einige sehr zweifelhafte Gestalten. Zum Beispiel eben dieses Strichmädchen, das sich auf der Promenade den Männern angeboten hat. Also so eine Art Promenadenmischung. Eine Prostituierte, die Hure Rahab. Wer in Jesus weiter nichts sieht als einen Sohn von Menschen, für den ist dieser unreine Stammbaum genauso abstoßend wie das Ende dieses Mannes am Stamme des Kreuzes. Aber wer in Jesus den Sohn Gottes sieht, für den enthält schon der Stammbaum eine gute Nachricht. Nämlich in Gottes Reich dürfen auch solche rein, die nicht astrein sind. Für brave Christen, die bei dem Wort Hure schon die Nase rümpfen, da ist das natürlich alles nur peinlich und ärgerlich. Aber für Frauen und für Männer, die gleiche Sünde begangen haben wie die Rahab, ist das umso tröstlicher. Für Menschen, die mit jemandem geschlafen haben, mit dem sie nicht verheiratet sind, für die ist die Tatsache, dass im Stammbaum von Jesus eine Hure vorkommt, ein Freudenmädchen, schon eine freudige Nachricht. Denn wenn Gott die Hure Rahab in seine Familie aufgenommen hat, dann nimmt er auch dich auf. Und gerade wenn die kirchlichen Spießbürger über dich die Nase rümpfen, gerade wenn du selber verzweifelt bist über deine Schuld und dein Erleben, dann bist du heute besonders herzlich eingeladen, um zu Gott zu kommen. Je verkommener du bist, umso willkommener bist du. Denn gerade deine Sünde ist der Beweis dafür, dass Gott dich haben will. Denn es sind ja die Sünder, die Gott zu sich einlädt. Nicht damit du in deiner Sünde bleiben, sondern damit du dich ändern und ein neuer Mensch werden kannst. Die meisten von euch, denke ich, leben schon lange mit Gott. Und die wenigsten von euch leben so wie die Hure Rahab. Das ist aber noch lange kein Grund, dass du jetzt sagst, also geht mich die ganze Predigt und diese Einladung überhaupt nichts an. Ich bin weder vollkommen noch verkommen, ich bin ein ganz stinknormaler Bürger. Jedenfalls bin ich kein Ehebrecher. Also Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, man kann auch die Ehe brechen, auch wenn man nicht verheiratet ist. Nämlich in Gedanken. Er sagt da, wer eine Frau ansieht, und er meint damit eine verheiratete Frau, die einem anderen gehört oder eine Verlobte. Also wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe schon in seinem Herzen gebrochen. Und selbst wenn du behauptest, dass du in diesem Sinne kein Ehebrecher wärst, na, da bist du trotzdem ein Sünder. Da gibt es in deinem Leben eben irgendeine andere Sünde. Zum Beispiel die Überheblichkeit, dass du dir besser vorkommst als so ein Flittchen. Die Überheblichkeit mancher Christen über einen offenen Ehebrecher ist genauso eine Sünde wie ein saftiger Ehebruch. Wir alle sind Sünder. Wir alle brauchen die Einladung Gottes, wir alle brauchen Vergebung unserer Schuld, wir alle sind verloren und wir alle werden nur gerettet durch den Glauben an die Vergebung von Jesus. Und du wirst durch nichts anderes gerettet als durch den gleichen Glauben, durch den die Rahab gerettet wurde. In der Stadt, in der die Rahab aufwuchs, da glaubte kein Mensch an Gott. Auch die Eltern der Rahab nicht. Das waren Rabeneltern. Die haben ihre Tochter frühzeitig auf den Strich geschickt zum Anschaffen. Und dass aus diesem Strichmädchen ein Kind Gottes werden könnte. Dafür waren also die Voraussetzungen von der Familie, von der Umwelt, von der Gesellschaft, von der Erziehung her äußerst schlecht. Aber ob einer an Gott glaubt oder nicht, das hängt doch nicht von der Gesellschaft, von der Erziehung, von der Familientradition ab. Wenn sie dich bisher als Gottlosen erzogen haben, dann hast du trotzdem die Chance, ein Gotteskind zu werden, wenn du willst, heute Abend. Du bist informiert, dass es Gott gibt und dass Gott dich liebt. Und du bist eingeladen, zu ihm zu kommen. Und du bist aufgefordert, dein Leben zu ändern. Und du kannst dich im jüngsten Gericht nicht rausreden, du hättest von dem allen nie was gehört. Doch heute, am 10. Mai 1992, hast du die Einladung erhalten. Und du hast jetzt keine Ausrede, du nicht. Auch nicht die Ausrede, du hättest eben durch deine atheistische Umgebung und Erziehung keine Voraussetzung gehabt, an Gott zu glauben. Weil dich deine Rabeneltern zur gottlosen Jugendweihe geschickt haben, statt hierher in den Jugendgottesdienst. Da hatte die Rahab viel schlechtere Voraussetzungen als du. Aber sie glaubte, als sie von Gott hörte. Und zwar hat sie ihren Glauben, genau wie ihre Männer, auf der Straße aufgelesen. Und das kam so, das könnt ihr in der Bibel nachlesen, im Alten Testament, beim Propheten bei Josua, Kapitel 2. Die Rahab, die lebte in Jericho. Jericho, das ist die älteste Stadt der Welt. Und dort blühte auch das älteste Gewerbe der Welt. Jericho ist, so sagt man, 10.000 Jahre alt. Ich war im Februar dort, bin auf diesem Trümmerhaufen da rumgestolpert und habe dort ein paar Tonscherben aufgelesen, die also vielleicht 10.000 Jahre alt sind. Ich habe eine so eine Scherbe noch hier mitgebracht. Und wer von euch jetzt mir auf Zuruf sagen kann, wo in der Bibel, in welchem biblischen Buch die Hure Rahab noch vorkommt, der kriegt die Scherbe hier. Fällt euch eine Bibelstelle ein, wo die Hure Rahab noch vorkommt? Also steinreich könnt ihr hier offenbar jetzt nicht werden. Ah, der Gewinn ist vorbei. Das wäre ihr Gewinn gewesen, liebe Leute. Ihr könnt also beim Bibelquiz RTL Plus euch nicht melden, merke ich schon. Also zum Beispiel Matthäus Kapitel 1, der Stammbaum, habe ich schon erwähnt. Im Hebräerbrief wird der Glaube der Hure Rahab erwähnt. Und auch im Jakobusbrief kommt sie dran. Na gut. Also, den behalte ich für mich. Die Rahab, die lebte in Jericho, das war damals ungefähr 1200 Jahre vor unserer jetzigen Zeitrechnung. Und damals holte man das Wasser noch vom Brunnen. Und damals war der Brunnen nicht nur die Wasserquelle, sondern auch die Informationsquelle. So wie heute die Eltern sagen, Ramona, schalte mal die Tagesschau ein, wir wollen mal wissen, ob der Kölner unser König ist. So sagte man früher, Rahab, trab mal ans Brunnele und horch mal ein wenig, was die Leute so reden tun. Und was die Leute damals reden taten, das war nur ein einziges Thema. Es ging damals nur um eine Frage und die hieß Israel. Das Volk Israel, das war aus der ägyptischen Sklaverei geflohen, durchs Rote Meer durchmarschiert. Und die ägyptische Armee, die das Volk verfolgte, war restlos abgesoffen. Alle Könige, die sich dem Volk Israel entgegenstellten, die wurden einfach überrollt. Und jetzt war zu erwarten, dass die israelitische Dampfwalze demnächst vor den Stadttoren von Jericho auftaucht. Und nun sagten die Leute, wenn das passiert, wenn die Israeliten hierher kommen, da haben wir keine Chance. Ein Widerstand gegen dieses Volk ist sinnlos, denn, sagten die, dieses Volk wird angeführt von dem Gott des Himmels und der Erde. Das war das, was die Rahab gehört hat. Das war schon so ungefähr alles, was die von Gott wusste. Die wusste so gut wie nichts und glaubte doch. Umgedreht wie heute, wo viele sehr viel wissen und nichts glauben. Was die Rahab von Gott gehört hat, das war wirklich nicht viel, aber es reichte, um anzufangen, an Gott zu glauben. Und du brauchst auch nicht erst 100 Predigten dir anhören und 100 fromme Bücher lesen. Du kannst glauben und da brauchst du nicht viel zu wissen. Da brauchst du nur zu wollen. Wenn du den Wunsch hast, gerettet zu werden. Das war der Wunsch, den die hatte und damit ging es damals bei dir los. Alle in der Stadt wussten, falls Israel die Stadt überfällt, da sind wir verloren. Aber alle sagten, obwohl sie innerlich Angst hatten, ach was, die Stadt hat dicke Mauern, die schützen uns vor jedem Feind, uns kann doch überhaupt nichts passieren. Heute sagen die Boten Gottes, es kommt das letzte Gericht und davor schützt euch weder euer bisschen Anständigkeit, noch euer Taufschein, noch euer Humanismus. Wer nicht zu Jesus gehört und an ihn glaubt, ist dann verloren. Und was sagen die meisten? Obwohl die meisten sich fürchten innerlich vor dem Gericht und vor dem Tod. Die meisten sagen, ach was, Gericht ist doch alles Quatsch, das gibt's doch überhaupt nicht, uns kann doch gar nichts passieren. Rahab, das Freudenmädchen, war die einzige in Jericho, die in sich ging und an Gott glaubte. Und als die zum Glauben kam, da blieb die nicht untätig, sondern die tat etwas, weil ein Glaube, der nichts tut, der ist tot. Viele Christen glauben zwar, aber sie tun nichts. Sind wie Leute, die einen Ofen haben, aber kein Feuer anmachen. Bei denen friert natürlich der Glaube allmählich ein. Und dann gibt es welche, die wollen was tun, aber die wissen nicht was. Die sind wie Leute, die gar keinen Ofen haben, aber dauernd Feuer anmachen. Die brennen für Gott, die lauern immer auf eine ganz große Gelegenheit, wo sie mal ganz groß vor Gott rauskommen können. Aber weil diese große Gelegenheit nie kommt, da tun sie auch das Kleine, was sie tun könnten, nicht. Und tun praktisch nichts. Die spucken große Töne von Engagement, von Veränderung der Welt, Veränderung der Gesellschaft. Aber die halten es nicht für nötig, zu Hause ihrer Frau mal beim Aufwasch zu helfen. So wie der Heinz Erhardt in einem Gedicht geschrieben hat. Ich hol vom Himmel dir die Sterne. So schwören wir den Frauen gerne. Doch nur am Anfang. Später holen wir nicht mal aus dem Keller Kohlen. Unser Leben besteht aus Kleinigkeiten wie Kohlen holen. Und wenn du die Kleinigkeiten übersiehst, wenn du nicht im Kleinen treu bist, dann kann Gott dir auch keine großen Aufgaben anvertrauen. Wenn du das Nächstliegende, also den Nächsten, der mit seinen Problemen dir vor der Nase liegt, wenn du den übersiehst, da kann Gott dich nicht für was Großes gebrauchen. Du brauchst dich, wenn du Christ wirst, nicht gleich für die Lösung aller Weltprobleme einzusetzen. Fass dort an, wo du in deiner nächsten Umgebung etwas tun kannst. Am besten, du fängst ganz unten an, zum Beispiel bei der Hausordnung. Am besten, du fängst gleich an. Am besten gleich nach diesem Gottesdienst hier, Kirche wischen. Ihr wisst ja, wir brauchen ein paar Leute, die nachher mit sauber machen. Gott kann dich zu nichts Höherem verwenden, wenn du dich von den niederen Aufgaben abwendest. Wenn ich unterwegs bin zu solchen Jugendwochen, dann machen wir das immer so, dass wir am Schluss zu einer Entscheidung aufrufen für Jesus. Und da waren mal drei Jungs unter den Bekehrten, die haben, als die zum Glauben kamen, nicht in Zungen geredet und die haben nicht stundenlang Halleluja gesungen und die haben sich nicht gleich zum Theologiestudium gemeldet, sondern die sind am nächsten Tag zu einem Mann gegangen, der sein Haus abputzte. Und da haben die mitgemacht und dem geholfen, damit er Zeit hatte, am Abend in die Kirche zu kommen und auch von Jesus zu hören. Also gleich nach der Bekehrung so mit großartigen Reden auf den Putz hauen, das haut nicht hin. Aber als erste Tat nach der Bekehrung Putz abhacken gehen, also das nenne ich einen echten lebendigen Glauben. Du hast von früh bis abends Gelegenheiten, deinen Glauben zu praktizieren. Und wenn du weiter nichts tust, als dass du die Arbeit, die dir aufgetragen ist, dass du die ordentlich machst, da hast du ja schon viel getan. Und egal, welche Arbeit du machst, du triffst überall Menschen, denen du was Gutes tun, eine Last abnehmen, was Liebes tun kannst. Die Hure Rahab, die hatte bisher von der Liebe gelebt, oder was man eben so Liebe nennt. In Wirklichkeit war das ja keine Liebe, es war Sex. Und Sex ohne Liebe ist eine Lieblosigkeit und ist außerdem eine Sünde. Und deshalb war das Erste, was sie tat, als sie zum Glauben kam, sie hat mit der Hurerei aufgehört. Ab jetzt verdiente die sich ihre Brötchen mit einer anständigen Arbeit. Die flocht aus Flachs Teppiche. Also mit einem Wort, sie wechselte vom Gunstgewerbe zum Kunstgewerbe über. Und das Ergebnis ihrer Bekehrung, das war überhaupt nichts Außergewöhnliches. Sondern das war was ganz Gewöhnliches, die hat einfach gearbeitet. Solche Menschen, die ihre ganz normale Arbeit tun, das sind diejenigen, für die Gott in seinem Reich besondere Arbeiten zur Verfügung stellt. Und die er für große Dinge gebrauchen kann. Der Saul, der suchte ein paar ausgerissene Esel, als Gott ihn zum König berief. Der Mose, der hat seine Schafe gehütet, als Gott ihn rief, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Die Jünger von Jesus, die saßen am Ufer, haben ihre Netze geflickt, als Jesus kam und sie in die Nachfolge gerufen hat. So hat sich Gott seine Arbeiter- und Bauerngefolgschaft zusammengeholt. Und so hat er auch die Rahab geholt, als sie bei der Arbeit war. Eines Abends, es war schon ein bisschen dämmerig, da sitzt die auf der Banke vor ihrem Häuschen und puzzelt an so einem Bettvorleger rum. Und da hört sie Schritte, zwei vermummte Gestalten, Trenchcoat-Kragen hochgeklappt, Hut tief ins Gesicht gezogen, huschen die immer an der Wand lang und auf einmal schlüpfen die bei der zur Wohnungstüre rein. Es war genau wie in alten Zeiten, wenn die Kundschaft kam. So im Dämmerstündchen und vermummt, soll ja keiner sehen, wenn man zur Hure geht. Die Rahab, die will die beiden Herren sofort rausschmeißen. Aber da stellt sich heraus, das ist keine Kundschaft, das sind Kundschafter. Das waren zwei Spione Israels, die sollten sich mal in Jericho ein bisschen umgucken. Und im Moment brauchten die nur eins, die brauchten ein Versteck, weil ihnen die Herren von der Jerichoer Spionageabwehr schon auf der Spur waren. Rahab tut das, was im Moment das Nächstliegende ist, ohne sich zu besinnen. Sie lässt die beiden rein und nimmt sie auf. Aber kam sie nicht drin, da trommelt schon unten die Stasi mit den Stiefeln an die Türe. Stasi ist die Abkürzung für Suchtrupp für Agenten und Spione Israels. Die trommeln also an die Türe und sagen, aufmachen, raus mit den beiden israelitisch-imperialistischen Agenten. Die Rahab lässt die beiden auf dem Dach unter ihren Flachsstängeln da verschwinden und dann lässt sie ihre Schuhe ab. Die macht die Türe auf und macht ihren schönsten Augenaufschlag, gelernt ist gelernt, und sagt, also, sorry, die beiden Herren sind schon auf und davon. Vielleicht, wenn ihr richtig ranklotzt, könnt ihr sie noch einholen in Richtung Highway zum Jordan runter und die galoppieren also hinterher. Das war natürlich eine Lüge. Ich weiß nicht, wie ihr in so einer Situation gehandelt hättet. Und ich weiß nicht, wie ich in einer solchen Situation gehandelt hätte. Ich vermute, ihr und ich, wir hätten es genauso gemacht. Aber ich will euch mal von einer Frau erzählen, die es nicht genauso gemacht hat. In der Nazizeit, da lebte in Holland eine Familie, die hatten Söhne und Töchter. Und die Söhne, die waren immer in Gefahr, wenn die Deutschen mal Arbeiter brauchten für die Munitionsfabrik. Da haben die einfach eine Razzia gemacht, junge Holländer eingefangen und nach Deutschland abtransportiert. Und die Familie, die hatte in ihrer Küche unterm Fußboden einen winzigen Kartoffelkeller. Und da wollten sich die Jungs rein verstecken, wenn mal so eine Razzia kam. Und eines Tages, da kommen die zwei der Söhne in die Küche gerannt und sagen, es kommen deutsche Soldaten, schnell, die sind schon im Nachbarhaus. Also rein ins Loch, Falltüre zu, Teppich drüber, Tisch draufgestellt, Tischdecke. Und die Frauen, die haben mit zitternden Händen den Tisch gedeckt, so wie, als ob sie dort Tee trinken wollten. Und nun lese ich euch mal vor, was die Corrie ten Boom als Augenzeugin darüber berichtet. Zwei Deutsche in Uniform kamen das Gewehr im Anschlag in die Küche. Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Wo sind Ihre Männer? Fragte der kleinere Soldat Cocky in gebrochenem Holländisch. Dies sind meine Tanten, erwiderte sie, und dies ist mein Großvater. Mein Vater ist in seiner Schule, meine Mutter kauft ein und ich habe sie nicht nach der ganzen Sippe gefragt, brüllte der Mann auf Deutsch. Und dann auf Holländisch, wo sind ihre Brüder? Cocky starrte ihn eine Sekunde an. Dann senkte sie die Augen, das Herz stand mir still. Ich wusste, wie Nolly ihre Kinder erzogen hatte. Aber jetzt war eine Lüge bestimmt erlaubt. Haben Sie Brüder? Fragte der Offizier. Ja, erwiderte Cocky leise. 3. Wie alt sind die? 21, 19 und 18. Wo sind die jetzt? Cocky bückte sich und begann die Scherben der Tasse aufzulesen. Der Mann riss sie hoch. Wo sind ihre Brüder? Der Älteste ist im Predigerseminar. Er kommt meistens nachts nicht nach Hause, weil... Und wo sind die beiden anderen? Seelenruhig, sagte Cocky. Nun, unter dem Tisch. Der Soldat vertrieb uns alle mit seinem Gewehr vom Tisch und ergriff eine Ecke des Tischtuchs. Auf einen Wink von ihm hin hockte sich der größere Mann, das Gewehr wieder im Anschlag, hin. Dann riss er das Tischtuch fort. In diesem Augenblick höchster Spannung brach Cocky in ein schrilles, hysterisches Gelächter aus. Die Soldaten drehten sich um. machte das Mädchen sich über sie lustig. »Halten Sie uns nicht zum Narren«, schnarrte der Kleine. Wütend verließ er die Küche und Minuten später verließ die ganze Abteilung das Haus. Und als sie dann hinterher darüber sprachen, da sagte die Nolli, »Gott belohnt es, wenn man die Wahrheit sagt, dadurch, dass er einen schützt.« Gott hat die beiden holländischen jungen Männer gerettet, ohne dass die Kocki eine Lüge sagen musste. Und Gott hätte auch die beiden israelitischen Männer retten können, ohne dass die Hure Rahab eine Lüge sagt. Gott hat uns angewiesen, dass wir nicht lügen sollen, und Gott ist bei seinen Rettungsaktionen auch nicht auf unsere Lügen angewiesen. Es gibt keine Lage, in der man lügen muss. Das gibt Situationen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Hast du völliges Vertrauen zu mir? Und an diesem Punkt, da hat die Rahab versagt. Und da haben wir alle schon oft versagt. Und werden wir alle noch oft versagen. Eine Lüge bleibt jedenfalls eine Lüge. Auch eine sogenannte Notlüge. Schon das Wort Notlüge ist ja eine Lüge. Jede Lüge ist in irgendeinem Sinne eine Notlüge. Und auch eine Lüge, die einem guten Zweck dient, ist eine Lüge. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Sünde bleibt Sünde. Ganz egal, aus welchem Grunde du sie tust. Viele Stasi-Mitarbeiter, die reden sich jetzt raus, sie hätten doch nur das Gute gewollt, um unseren Menschen zu helfen. Also diese Formulierung, unsere Menschen, die hat mich schon immer zur Raserei gebracht. Habe ich noch nie vertragen können. Das war so Richard DDR-Jargon. Die DDR-Funktionäre haben immer so getan, als ob wir deren Eigentum wären. Unsere Menschen. Der Einzige, der nach der Wende diesen überheblichen und menschenverachtenden und sozialistischen Sprachgebrauch beibehalten hat, das ist der Herr Stolpe. Der redet heute immer noch von unseren Menschen. An ihren Sprüchen sollt ihr sie erkennen. Andere Stasi-Mitarbeiter, die reden sich raus, sie hätten eben nur als Zwang gehandelt. Ja sicher, das ist eine Erklärung. Aber das ist keine Entschuldigung. Schuld bleibt Schuld, auch wenn sie unter Zwang zustande gekommen ist. Und außerdem, liebe Leute, gibt es ja Beispiele von aufrechten Menschen, die sich trotz Zwang und trotz Repressalien nicht haben breitschlagen lassen, bei der Stasi mitzumachen. Die haben sich geweigert und haben trotzdem überlebt. Jedenfalls, wer mitgemacht hat, der sollte das vor sich und vor den Menschen und vor Gott zugeben. Ohne Schulderkenntnis und ohne Schuldbekenntnis, da gibt es keine Aufarbeitung der Vergangenheit. Vor allem, da gibt es keine Vergebung. Im Übrigen erwarte ich kein offizielles Schuldbekenntnis der Kirche. Also im Gegenteil, ich hoffe, dass uns sowas erspart bleibt. Ein Schuldbekenntnis, über dessen Notwendigkeit erst mal monatelang öffentlich debattiert wird und das dann nach allen Seiten mit abgesicherten, ausgewogenen Formulierungen abgefasst wird und nach demokratischer Abstimmung mit Mehrheitsbeschluss der Presse übergeben wird, das ist doch Theater, sowas. Wir brauchen kein Theater, Leute. Es ist Zeit zur Umkehr, zur Wahrhaftigkeit, zur Buße. So, es wird jetzt Zeit, dass ich euch den letzten Akt von Rahabs Geschichte noch erzähle. Als die Stasi abgehauen ist, da lässt sie die beiden Kundschafter an einem Seil die Mauer runter. Und bevor die in der Dunkelheit verschwinden, da versprechen sie ihr, wenn die Stadt erobert wird, da wirst du gerettet. Häng dieses rote Seil zum Fenster raus. Das wird das Zeichen sein, dass diesem Hause nichts geschieht. So wie uns ein Blitzableiter Sicherheit gibt, so gab der Rahab das rote Seil Sicherheit. Und sie hing es sofort ins Fenster, obwohl es noch lange dauerte, bis Israel kam. Aber die Rahab sagte sich, ich weiß nicht, wann die Eroberung kommt, ich weiß nur, dass sie kommt. Und sie wollte auf alle Fälle vorbereitet sein. Sie verschob nicht um einen einzigen Tag, was sie sowieso tun wollte. Sie tat es sofort. Ich weiß nicht, wann Jesus zum Gericht kommt. Ich weiß nur, dass er kommt. Und ich weiß, dass du dabei sein wirst. Und ich frage dich, bist du darauf vorbereitet? Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und wenn du dahin willst, da verschieb deine Anmeldung nicht um einen einzigen Tag. Dann komm sofort, dann gib Jesus dein Leben. Und dann bist du gerettet, wenn die Welt einstürzen wird. Als die Mauern von Jericho einstürzten und die Stadt zerstört wurde, da blieb ein einziges Haus oben auf der Stadtmauer stehen. Und das war das Haus mit dem roten Seil. Warum erwähnt die Bibel ausdrücklich, dass das Seil rot war? Es gibt in der Bibel keine Nebensächlichkeiten. Da ist jedes Wort und jedes kleine Wort von tiefer Bedeutung. Und es steht hier nicht, da hing ein Seil. Hier steht auch nicht, da hing ein hanffarbenes Seil oder ein flachsfarbenes Seil. Hier steht immer ein rotes Seil. Weil dieses rote Seil ein Sinnbild ist für das rote Blut von Jesus. Von dem es in der Bibel heißt, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller unserer Sünde. Als das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei floh, da hat Gott ein Strafgericht gehalten über die Ägypter. Und er hat dem Volk Israel gesagt, nehmt das Blut vom Passahlamm und streicht es an die Pfosten eurer Türen. Und dann sagt Gott, dann soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr wohnt. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Strafe soll euch nicht treffen. Wenn ich das Blut sehe, sagt Gott, und das ist noch heute das entscheidende Kennzeichen der Kinder Gottes, das Blut seines Sohnes Jesus, das er am Kreuz vergossen hat, damit wir reine Menschen werden können. Und ob du eine Hure oder ein Ehebrecher, ein Lügner, Stasi-Mitarbeiter oder ein ganz stinknormaler Spießer bist, das ist egal. Es gibt eine Vergebung der Sünden. Es gibt eine Vergebung deiner Sünden. Für jeden, auch für dich. Heute kommt Jesus zu dir mit dem Angebot der Vergebung. Und wenn er wiederkommt zum Gericht, da kommt er zur Vergeltung. Und dann bist du ohne Jesus verloren. Nur wenn du dir durch Jesus vergeben lässt, dann bist du gerettet. Willst du gerettet werden, dann gib Gott ein Zeichen, dann hängt das rote Seil raus. Hör aufs Wort, SOS. Gott will retten.